Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt, im Gegenteil. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute: Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten: Du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen, und da fragst du: Wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was bemühst du den Meister noch länger? Jesus hatte zugehört. Er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte: Du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihm zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen: Was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm: Talitha cum, das bedeutet: Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war 12 Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen. Und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben.
Apropos Essen. Ich habe mein Lieblingssandwich mitgebracht. Schinkensandwich. Was habt ihr so für Lieblingssandwich? Was sind eure Favoriten? Schinken? Schinken? Käse? Mit Vollkorn? mit Vollkorn. Was haben wir noch gern? Schnitzelbrot. Rohschinken. Oh ja, Rohschinken. Lachs. Hat jemand Lachs gern? Ja. Ah, jetzt geht's los. Einfach Lachs oder mit etwas drin? Also, merkt ihr, was ihr am Machen sind? Sandwich tut man identifizieren aufgrund von dem, was dazwischen ist. Zwei Leute haben etwas von Vollkorn und nochmal etwas gesagt, aber tendenziell sagt man nicht, ich will ein Vollkorn-Sandwich, sondern man sagt, ich will ein Schinken-Sandwich, ich will ein Ei-Sandwich, ich will ein Lachs-Sandwich. Also Sandwich tut man im Normalfall identifizieren aufgrund nicht vom Brot, sondern von dem, was dazwischen ist. Und das hat damit zu tun, dass da, was dazwischen ist, der Hauptgeschmacksträger ist, der dominante Geschmack ist. Jetzt natürlich haben wir das Brot auch gern, aber das Brot soll ja wie den Geschmack von dem, was dazwischen ist, bekommen. Aber der Schinken allein wäre auch ein bisschen langweilig, oder? Findet ihr auch? Also das Brot braucht es, oder? Weil das Brot gibt dem Schinken oder was auch immer du gern hast, auch ein bisschen Geschmack. Das heisst, um jetzt das ein bisschen geschwulen auszudrücken, in einem Sandwich haben wir es mit einer geschmacklichen Interaktion von mehreren Bestandteilen zu tun. Und genau so eine Geschichte haben wir gehört von der Lisa. Wir haben eine Sandwich-Geschichte gehört. Im Markus-Evangelium haben wir mehrfach so Geschichten, wo eigentlich zwei Geschichten sind, wo ineinander verschachtelt sind wie in einem Sandwich. Wir haben den Start von der ersten Geschichte, das ist von dem Synagogenvorsteher, also man könnte auch sagen Pfarrer, also das ist einer von einem religiösen Leiter und von seiner Tochter, die krank ist. Das ist Teil 1 von der ersten Geschichte, oder? Und dann wird die abrupt unterbrochen schon fast und dann kommt die zweite Geschichte. Man hätte ja auch separat können erzählen, aber es ist eben viel interessanter, das Ding als Sandwich zu bringen. Gell? Und dann kommt die zweite Geschichte und wenn die vorbei ist, kommt der zweite Teil von der ersten Geschichte. Und wenn man sie so als Sandwich nimmt, dann gibt es eine geschmackliche Interaktion zwischen beiden Geschichten, die interagieren. Und die mittlere Geschichte ist der Hauptgeschmacksträger. Die hat die theologisch klarsten Aussagen. Und wir werden es nachher sehen, der Glaube von dieser Frau wird auf besondere Art gewürdigt von Jesus. Und der Hauptgeschmack, der wirkt sich aus auf die andere Geschichte. Also wir haben eine Sandwich-Geschichte und wir haben eine Geschichte, wo der eine Teil sich auf den anderen auswirkt. Jetzt muss ich da mein Sandwich auf die Seite tun. Es ist so, dass wir in dieser Geschichte zweimal das gleiche Thema haben. Nämlich, wir haben die Geschichte von zwei Frauen, die krank sind und die geheilt werden. Im ersten Fall ist es ein Mädchen, ein 12-Jähriges, und im zweiten Frau eine erwachsenere, reifere Frau. Und in beiden Fällen sind es menschlich völlig hoffnungslose Situationen. Die haben gemacht, was menschlich überhaupt möglich ist. Sie sind bei den Ärzten gewesen, sie sind irgendwo gewesen und nichts hat geholfen. Und das ist so eine bewegende Szene, wo der Vater von dem Mädchen zu Jesus kommt. Und er fällt auf die Knie. Und jetzt müsst ihr euch einfach mal vorstellen, wir haben es vorhin einfach so gehört, aber stellt euch mal vor, das ist deine Tochter. Und du kommst zu Jesus und musst ihm sagen, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Also das ist grenzwertig sie jetzt da. Und der sonst so würdige Mann und erhobene Mann, wo Pfarrer geworden ist und wo das Leben im Griff gehabt hat, der hat nur noch eine Wahl, er muss zu Jesus kommen. So eine Not. Und wir haben selber eine Tochter. Wenn ich mir vorstelle, dass ich da machen müsste, dass meine Tochter im Sterben liegen würde, das ist außerordentlich notvoll. Oder wir haben letzten Sonntag für die, die da waren, von einer jungen Frau müssen berichten, die Krebs hat. Und wo eigentlich genau das läuft. Und ich habe gedacht, wir haben das nicht geplant auf heute jetzt zufällig. Also es war einfach schon lange geplant, dass wir die Texte haben am heutigen Sonntag. Und ich habe gedacht, die Eltern von dieser jungen Frau, die sind möglicherweise jetzt genau das am Machen vor Jesus. Meine Tochter liegt im Sterben. Bitte hilf Jesus. Also es ist eine notvolle Situation, wo alles Menschliche nichts mehr nützt. Und du nur noch eine Wahl hast, musst zu Jesus. Und bei dieser anderen Frau ist es genau das Gleiche. Es war auch menschlich hoffnungslos gewesen. Wir lesen von dieser Frau, unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Und jeder Jude damals, wenn er so etwas gehört hätte, gesagt, aber die Frau darf doch gar nicht unter die Leute. Weil, für uns völlig unverständlich vielleicht, das ist fremd für uns, aber damals hat man geglaubt, dass die Frau, wenn sie ihre Mens hat, ihre Tage hat, dass sie unrein ist. Wir glauben auch, dass es Unreinheit gibt, gell? Also wenn Kind, meine Kinder reinkommen von der Ameisli oder vom Dreckeln draussen, dann was müssen sie denn machen? Dann müssen sie die Hände waschen mit Seifen, oder? Also da mit Reinheit, das kennen wir schon, aber damals hat man auch noch eine Art religiöse oder man könnte sagen kultische Unreinheit kennt. Und ob man es jetzt versteht oder nicht, damals hat man gesagt, die Frau, wenn sie ihre Tage hat, ist unrein und sie muss, wenn die Tage vorbei sind, muss sie ein Reinigungsritual durchmachen, damit sie wieder unter die Leute kann. Weil, solange du unrein gewesen bist, hast du nicht unter die Leute dürfen. Weil, wenn du als unreine Frau jemanden anlangst, dann ist die andere Person auch unrein gewesen. Die Unreinheit ist ansteckend. Und genau diese Situation haben wir da. Und damit ist sehr viel Scham verbunden gewesen. Die Frau, die ist seit 12 Jahren unrein. Gerade jemand, wo das Mädchen geboren ist, hat die Blutung angefangen bei dieser Frau und nicht mehr aufgehört. Sie ist 12 Jahre ausgeschlossen gewesen von der Gesellschaft, hat nicht mehr unter die Leute dürfen. Und der, der dafür hat müssen sorgen, dass sie zum Beispiel nicht in den Gottesdienst kommt, weil in Gottesdienst hat sie auch nicht können, in die Synagoge hat sie auch nicht können, wer hat müssen schauen, dass die Frau nicht auftaucht am Sonntag? Der andere. Der Jairus. Er war der Synagogenvorsteher. Und da merken wir, dass Geschmäcker und Themen anfangen, miteinander zu tun haben, in dieser Sandwich-Geschichte. Und was wir hier haben, ist eine zutiefst beschämte Frau, eine Frau, die alles probiert hat. Wir haben es gehört, sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten. Und jetzt ist die Frage, was? Und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Die Frau, die ist menschlich gesehen hoffnungslos. Und sie kommt zu Jesus. Und es kommt zu so einer Begegnung. Bist du da und deine Lage ist menschlich gesehen auch hoffnungslos? Du bist da und vielleicht ist es etwas Körperliches, etwas Physisches, aber vielleicht ist es auch etwas Seelisches? Vielleicht leidest du seelisch an etwas, wo kein Seelsorger, kein Psychiater dir bis heute helfen konnte. Alle menschlichen Lösungen hast du probiert. Nichts hat funktioniert. Dann darfst du heute zu Jesus kommen, genau wie der Vater von dieser Tochter, wie der Jairus. Genau wie die Frau, die seit 12 Jahren die Mens einfach nicht mehr aufgehört hat. Dauernder Blutfluss. Dann darfst du zu Jesus kommen und dich ihm anvertrauen. Und dich ihm anvertrauen, das ist da, wo die Bibel als Glauben versteht. Und die Geschichte, das ist eine Geschichte auch von Glauben. Sowohl der Jairus wie auch die Frau, die haben Glauben gehabt. Die haben sich Jesus anvertraut. Und in der mittleren Geschichte, in der geschmacksdominanten Geschichte von dieser Sandwich-Geschichte, tut Jesus den Glauben von dieser Frau besonders würdigen und hochheben. Er sagt ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Er sagt, du hast einen starken Glauben gehabt, einen stabilen, einen soliden, einen festen Glauben, Frau. Das ist gut. Jetzt, was er da nicht sagt, ist, du hast gute selbstheilende Kräfte. Das ist nicht das, was er sagt. Genau die haben ja nicht funktioniert. Seit 12 Jahren. Nein, was Jesus da sagt, ist, dein Glaube an mich hat mir Zugang verschafft zu dir, damit ich dich berühren konnte, dass ich dich anlangen konnte. Also ich, Jesus, habe dich geheilt, aber dein Glaube an mich hat mir Zugang gegeben in dein Leben, damit ich dich heilen konnte. Das ist das, was er da sagt. Aber er sagt, Frau, du hast einen starken Glauben gehabt, einen festen Glauben, das ist gut. Also wir haben hier eine Frau mit einem starken Glauben, aber wir haben einen Mann mit einem wankenden Glauben. Weil, überlegen wir uns, wie es dem Jairus gegangen ist in dieser Zeit. Er holt Jesus, um zu seiner Tochter zu kommen, die im Sterben liegt. Und was macht denn Jesus? Er sagt, halt, stopp, deine Tochter ist am Sterben, aber da hat es nochmal jemanden, der mich braucht. Und er verbringt Zeit mit dieser anderen Frau. Und in dieser Zeit stirbt seine Tochter. Weil Jesus sich Zeit für jemand anders nimmt, stirbt seine Tochter. Wen wundert es, dass der Glaube von Jairus ins Wanken kommt? Am Anfang, bei Teil 1, hat er noch genug Glauben gehabt, dass Jesus seine Tochter heilen kann, solange sie noch lebt. Und jetzt stirbt sie und sein Glaube wankt. Er ist nicht so sicher, ob Jesus, ein toter Mensch, kann zu neuem Leben erwecken. Da ist er sich nicht mehr so sicher. Und Jesus nimmt seinen wankenden Glauben wahr, seine Angst in dieser Situation. Und er sagt zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, hab keine Angst, glaube nur. Und da auch wieder, glaub an mich, sagt Jesus. Vertrau mir. Und ich finde das so schön da, dass Jesus den wankenden Glauben nicht abputzt. Dass Jesus den wankenden Glauben auch nimmt als Glauben. Als wirklicher Glauben. Selbst wenn er wankt. Weil das Entscheidende beim Glauben ist nicht, dass dein Glaube stark ist oder wankt, sondern das Entscheidende ist, an wer du glaubst. Das Entscheidende ist, glaubst du an Jesus? Weil er bleibt stabil. Er erfüllt, was er verspricht. Und es kann sein, dass dein Vertrauen gross oder weniger gross ist, aber das Entscheidende ist nicht, wie es bei dir psychisch innerlich aussieht, sondern an wer du glaubst. Und du bist vielleicht da heute Morgen und du hast einen starken Glauben. Das ist super. Gott sei Dank ist dein Glaube stark. Jesus wird zu dir kommen und wir sagen, dein Glauben ist stark, super. Das wird dir Halt geben im Leben und in der Beziehung mit mir. Aber vielleicht bist du da und deine Situation ist so, dass du denkst, nicht einmal mehr Jesus kann mir da noch helfen. Und vielleicht könnte er es, aber er wird es nicht. Und dein Glaube ist am Wanken. Dann putzt dich Jesus nicht ab. Sondern er kommt zu dir und sagt, hab keine Angst. Vertrau mir. Und das Schöne, was wir hier sehen, ist, dass in dieser Geschichte, durch das, dass die Leute zu Jesus kommen, sich ihm anvertrauen, dass Jesus sie beide zurückführt in die Würde vom Leben. Das ist so bewegend da. Weil nicht nur die Frau ist unrein durch ihre Mens, die nicht aufhört, sondern auch das tote Mädchen ist unrein. Etwas anderes, was die Leute damals geglaubt haben, ist, dass der Leichnam von einem Mensch, wenn ein Mensch tot ist, dass der unrein ist. Und wer einen Leichnam anlangt, der ist unrein, weil er ein Leich angelangt hat. Auch da, die Unreinheit ist ansteckend. Und was wir bei dieser Situation haben bei Jesus, ist, dass nicht Jesus unrein wird durch Berührung mit der Unreinen. Er wird von der Frau angelangt und eigentlich wäre jetzt Jesus unrein. Jesus selber entscheidet sich, den toten Körper vom Mädchen anzulangen. Eigentlich wäre Jesus unrein. Aber im Unterschied zum Normalfall haben wir bei Jesus genau das Gegenteil. Nicht Jesus wird unrein, nicht Unreinheit ist ansteckend zu Jesus, sondern das Leben von Jesus ist ansteckend zu der unreinen Person. Und das Leben von Jesus und seine Reinheit überträgt sich auf die unreine Person. Und am Schluss hast du nicht zwei Unreine, sondern du hast zwei Reine. Zwei Menschen, die wieder hergestellt sind, ins Leben hinein. Das ist so kostbar da. Und wir sehen da, wo Jesus von sich selber sagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Du siehst, Jesus war nicht einfach zufrieden gewesen, dass die Frau zum Beispiel geheilt war. Könnt ihr euch vorstellen, eine riesige Menschenmenge, ganz viel zu tun für Jesus und die Frau kommt und langt ihn an. Und er spürt jetzt gar Kraft aus von mir. Der hat schon gewusst, dass die Person, die da seine Kraft in Anspruch genommen hat, geheilt war. Da hätte ja Jesus können sagen, ist alles gut. Die Person hat da bekommen, was sie bei mir gesucht hat. Ich gehe weiter. Jesus sagt, langt mir nicht. Ich bin nicht nur gekommen, um den Menschen da zu geben, was sie in der Not von mir möchten. Ich möchte sie zurückführen ins Leben in ganzer Fülle. Und er sucht darum eine persönliche Begegnung mit ihr. Und es kann sein, dass du da bist und du hast ganz eine dringende Not. Und du kommst zu Jesus mit dieser Not und das ist super. Aber Jesus gibt sich nicht einfach nur zufrieden, dir Hilfe zu geben am Punkt von deiner Not. Er möchte auch noch eine persönliche Begegnung mit dir. Und da kommt da so zum Ausdruck, dass Jesus da in dieser Meute ist, Kraft gab von ihm aus und dann sagt er, wer hat mich berührt? Und seine Jünger spinnen, oder? Die sagen, alle berühren dich im Moment, oder? Geht es eigentlich noch? Und Jesus bleibt hartnäckig dran, oder? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Warum? Weil er nicht nur möchte, dass die Leute Hilfe bekommen bei ihm, sondern dass es zu das da kommt. Zwischen ihm und dieser Frau. Und das ist genau das, was Jesus auch möchte bei dir. Er möchte so viel mehr, als nur dir helfen mit deinen Problemen. Da will er dir auch helfen. Aber er möchte dich hineinführen in die Würde vom Leben mit ihm. Zurückführen in das Shalom-Leben, wo wir nachher dann werden sehen, wo er möchte gehen. Und die Frau, die merkt, Jesus will eine Begegnung mit mir. Und es heisst da, zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie hat gewusst, ich habe irgendwie heilende Energie von Jesus abzapft, obschon ich ihn nicht gefragt habe. Und sie hat gewusst, eigentlich darf ich nicht da sein. Und vermutlich wird er mich jetzt kritisieren, rügen, zurechtweisen, wird er verrückt sein mit mir, böse sein mit mir. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Das finde ich krass. Jesus nimmt sich Zeit für die Frau. Könnt ihr euch das vorstellen? Stellt euch den Jairus vor. Er hat den Jesus geholt, um seine Tochter zu heilen, weil sie am Rand vom Tod ist. Und jetzt schwätzt Jesus mit der anderen Frau. Das ist möglicherweise mehr als nur 5 Minuten gegangen. Das ist möglicherweise eine halbe Stunde gegangen. Und der Jairus, in dieser Zeit, und merkt ihr da, wie die beiden Geschichten zusammenwirken, der Jairus, der sagt, Jesus, komm, meine Tochter ist am Sterben. Und was macht Jesus? Er sagt, Frau, ich habe Zeit für dich. Andere Leute brauchen mich auch. Es ist sogar überlebensnötig, dass ich zu anderen Leuten gehe. Aber weißt du was, Frau? Du bist es wert, dass ich Zeit mit dir verbringe. Du bist würdig, dass ich mit dir ein Gespräch führe, persönliches. Mit dir verbringe ich jetzt Viertelstunde, Halbstunde, vielleicht sogar eine Stunde. Die Frau erzählt ihm nicht nur eine Kurzfassung, sie erzählt ihm alles. Und das ist genau da die erste Art, wie Jesus dieser Frau wieder neue Würde gibt. Er sagt, du bist es wert im Stress von meinem Terminkalender, dass ich meinen Terminkalender auf Zeit tue. Und es wäre überlebensnötig, dass ich gehe zum Jairus seiner Tochter. Aber weißt du was, Frau? Du bist es wert. Und er unterbricht seinen schlechten Terminkalender. Und er gibt ihr Zeit. Er lässt ihr zu. Er nimmt das, was sie sagt, ernst. Sie darf ihm alles erzählen. Er nimmt sie wahr. Und durch das gibt er ihre Würde. Und das ist genau das Gleiche bei dir. Verstehst du? Jesus hat einen riesen Terminkalender. Ich habe ihn gesehen vorgestern. Ich habe extra geschaut. Er muss die ganze Welt retten. Weißt du warum? Weil es hat Leute, die sterben ohne ihn. Es ist unglaublich dringend, dass Jesus überall ist, außer bei dir. Aber Jesus sagt, weißt du, trotz meinem total dichten, ich muss die Welt retten, Terminkalender. Stopp ich und ich möchte eine persönliche Begegnung haben mit dir. Und für den Rest schaue ich dann. Aber weißt du was, mit dir möchte ich ein Gespräch haben. Und ich möchte hören, wie es dir geht. Und ich möchte, dass du mir alles erzählst, ohne etwas zu verschwiegen. Und Jesus lässt dir zu. Und dadurch, dass er dir Zeit gibt und dadurch, dass er dir zulässt, gibt er dir Würde. Ich werde das nie vergessen, als ich mal ein grosses Problem hatte im Leben. Hat mein Chef, der keine Zeit hatte, das weiss ich ganz genau, hat gesagt, Paul, komm, wir gehen eine Stunde spazieren miteinander. Und er hat mir eine Stunde zugelassen, in einem Tag, der unmöglich war. Er hat seinen ganzen Terminkalender über den Haufen gerührt. Und mein Problem haben wir nicht gelöst. Aber ich habe gewusst, ich bin gewürdigt, durch meinen Chef. Denn wenn du jemandem Zeit gibst, würdigst du den Mensch. Du sagst ihm, du bist wertvoll genug, dass ich jetzt Zeit mit dir verbringe. Genau das macht Jesus da. Also er sucht eine persönliche Begegnung. Er tut Zeit geben. Er loset und er nimmt ernst, was er hört von dieser Frau. Und dann putzt er sie ab. Das hat er falsch gemacht, schlecht gemacht. Hättest du müssen warten, bis der, ich beim Jairus war, hättest du können hinten anstehen. Sagt er das? Er sagt, meine Tochter. Und wo wir diese Serie gemacht haben als Gemeinde über Scham und Würde, haben wir gesehen, dass durch den Glauben wir eine neue Identität bekommen und damit auch neue Würde. Und was Jesus da sagt, ist, Tochter, ich gebe dir die Würde von der Tochter. Oder wenn du Mann bist, die Würde vom Sohn sein. Und er sagt nicht nur, du bist eine Tochter von irgendjemandem, er sagt was? Meine Tochter. Er bittet, da wo er sagt, ich in Beziehung zu ihm. Und da macht er etwas unwahrscheinlich Kostbares. Die Frau weiß, wo sie hergehört jetzt. Er sagt, du bist meine Tochter und er würdigt sie. Und dann sagt er, dein Glaube hat dich gerettet. Und hinter dem Wort gerettet ist ein wichtiges Wort in der Originalsprache der Bibel oder vom Neuen Testament im Griechischen, das Wort sozo. Das heisst umfassende Heilung. Nicht nur, du bist jetzt gerettet und kommst in den Himmel, das auch. Sondern du wirst zurückgeführt in die körperliche Gesundheit, ins Seelische, dich wieder gut fühlen, ins Zusammenkommen mit den Beziehungen, die kaputt gegangen sind in deinem Leben. Und dann geh in Frieden. Frieden, das ist aus dem Alten Testament das Wort Shalom. Das heisst, es soll dir wohlgehen im Leben. Du sollst genug haben zum Leben, auch materiell, aber nicht nur materiell. Einfach Beziehungen sind wieder gut und du bist wieder Teil der Gesellschaft. Du bist nicht mehr beschämt am Rand und ausgestoßen wegen deiner Unreinheit. Nein, du bist Teil der Beziehungen wieder. Du bist zurückgeführt in die Würde vom Leben. Er sagt, meine Tochter, ich führe dich zurück. Und das ist das Kostbare in dieser Bibelstelle. Dass wir sehen, dass die Frau, dass die darf zu Jesus kommen, Jesus sich für sie interessiert und er Zeit gibt. Jesus hat auch Zeit für dich. Und unser Gebet und unser Anliegen ist, dass durch diese Serie und durch den heutigen Gottesdienst du das nicht nur darfst wissen, sondern auch spüren. Dass du weißt, Jesus hat einen krass dichten Terminkalender. Eigentlich hat er keine Zeit für dich. Aber es war, er hat Zeit für dich. Und du kannst zu ihm kommen und rund um dich herum mag die Welt kaputt gehen. Aber er hat Zeit für dich. Weil er eine persönliche Begegnung mit dir sucht. Und weil er nicht nur will, dass du Hilfe bekommst bei deinen Problemen, sondern er möchte dich ins Leben führen, ins Leben in der ganzen Fülle, ins Shalom-Leben, in die Rettung, in die umfassende Rettung, die er bereit hat für dich. Und wenn du das erlebt hast, dann kannst du anfangen, das Gleiche machen gegenüber anderen. Du kannst jetzt rausgehen und anderen Menschen auch Zeit geben. Du kannst sagen, ich habe einen krass dichten Kalender. Ich habe eigentlich keine Zeit, aber weißt du was? Komm, wir trinken einen Kaffee. Schenk jemandem Zeit und du gibst dem Menschen wieder Würde. Ich habe einen Freund, der manchmal hier an die Türe kommt. Er wohnt obdachlos. Und er kommt manchmal und möchte einen Kaffee. Aber er kommt nicht für den Kaffee. Er kommt, weil er will, dass ich hinsitze mit ihm. Und einfach 10 Minuten schwätze. Ihm Zeit gib. Ihm zulass. Und für ihn ist die Welt wirklich ganz schlimm. Und er hat nicht recht. Die Welt ist nicht ganz so schlimm. Aber für ihn gefühlt ist sie ganz schlimm. Und ich nehme das ernst. Und ich anerkenne, jawohl, die Welt ist wirklich schlimm. Aber da gibt es nur Jesus, der uns rettet. Und wir schwätzen dann. Wenn du jemandem Zeit gibst, dann gibst du ihm Würde zurück als Mensch. Wenn du zulässt, und da, was die Person sagt, ernst nimmst, dann würdigst du den Mensch als Mensch. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Und am Schluss kannst du sagen, danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Ich habe dich gern. Irgend so etwas. Also, dass du wie Jesus Beziehung noch nennst. Nicht nur sagst Tochter, sondern meine Tochter. etwas von dem, was du spürst, für den Menschen zum Ausdruck bringst, dann gibst du dem Menschen Würde. Und so möchte ich jetzt beten für uns, dass wir wirklich das erleben dürfen, was da steht in diesem Buch und in dieser Geschichte, in dieser Sandwich-Geschichte. Und auch diese Art von Lebensstil dürfen leben gegenüber anderen. Danke, Jesus, dass du den Menschen ganz wahrgenommen hast. Und danke, dass du auch hilfst am Punkt von unseren Nöten. Und Herr Jesus, wir sind da und es gibt Bereiche, wo alles Menschliche nichts mehr geholfen hat, wo wir menschlich gesehen hoffnungslose Fälle sind. Danke, dass wir dann dürfen vertrauensvoll zu dir kommen, mit einem festen Vertrauen oder auch mit einem wankenden Vertrauen. Und du putzest uns nicht weg. Danke, dass es nicht so entscheidend ist, ob unser Glaube fest oder wankend ist, sondern an wer dass wir glauben. Und wir glauben Jesus einfach mal dir. Du hast es irgendwie drauf, du checkst es, du bist mächtig genug. Selbst dann, wenn Sachen passieren in unserem Leben, wo wir sagen, wir verstehen es nicht und wir haben das Gefühl, nicht einmal mehr du kannst helfen. Oder noch schlimmer, du könntest, aber du machst es nicht. Genauso wie in dieser Geschichte. Und Jesus, wir glauben an dich. Du kannst es. Du erfüllst, was du versprichst. Und wir werfen uns einfach vor dir hin. Und wir danken dir, dass du Zeit hast, um uns mehr zu geben als nur da, wo es uns gerade wehtut im Leben, sondern dass du uns möchtest in eine Begegnung mit dir hineinführen und uns möchtest zurückführen in die Würde vom Leben mit dir. Danke vielmals, dass du Zeit hast für uns, dass du zuhörst, dass du ernst nimmst, alles, was wir sagen, und dass wir bei dir reden können, ohne auch nur ein Ding zu verschwiegen. Du hast Zeit und du hörst zu. Selbst wenn die Welt in Abgrund fährt im Moment, du hast Zeit für uns. Danke vielmals. Und wir bitten dich auch, dass du uns zu Menschen machst, die dir Würde weitergibt in unserem Umfeld. Dass wir anderen Menschen Zeit geben. Besonders vielleicht denen, die am Rand sind von der Gesellschaft. Besonders denen, die Themen in ihrem Leben haben, die tief beschämend sind für sie. Danke, Jesus, dass wir aus dieser Serie jetzt rauskommen, auch wo es ums Sterben gegangen ist, wo es um Suizid gegangen ist, wo es um andere Themen gegangen ist, wo die tief problematisch sind und dass wir gerade solche Menschen, wo Scham haben in ihrem Leben, wo sich selber ausgeschlossen fühlen, als Christ zweiter Klasse oder als Bürger zweiter Klasse fühlen, Herr, dass wir besonders denen dürfen unsere Zeit geben und ihnen deine Würde dürfen zurückgeben, weil wir es selber von dir auch bekommen haben. So brauchst du uns, Jesus Christus, als deine Jünger, um dein Leben zu versprühen in unserem Umfeld. Danke vielmals. Amen.